Wenn Sie mich fragen, ist es das bestimmende Thema dieses Jahres?
Das fürchten im Übrigen auch die Russen.
Das ist für russische Verhältnisse viel.
Die Wirtschaft wächst nicht mehr.
Das heißt, die Anzahl der Pleiten wird, glaube ich, zunehmen.
Es ist natürlich jetzt schon dieser Bereich, wo es an amerikanischen Firmen in erster Linie wehtut.
Woher weiß ein Geheimdienstmann, wie man einen Betrieb führt?
Es stimmt zwar, es gibt viele in Russland, die ganze Schuld auf die Zentralbank schieben, ja, aber aus meiner Sicht auch zu Recht.
Kann es noch sehr riskant werden.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 32. Bringt Putin im Jahr 2026 Russlands Wirtschaft endgültig um? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 32. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russlandskorrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Und wir haben auch heute wieder einen Spezialgast eingeladen, Herrn Johannes Benini, einen herausragenden Kenner des internationalen Ölgeschäfts. Herr Benini ist nicht zum ersten Mal bei uns und wir freuen uns, dass er wieder da ist. Er ist Chef des internationalen Beratungsunternehmens JBC, insbesondere mit Fokus auf Energieprojekte und dabei konkret auf Öl und Gas. Er war Mitglied im Risikomanagement-Komitee von ENOC, das ist die National Oil Company der Emirate, und er war bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs Mitglied im Verwaltungsrat von Litasco, nämlich der internationalen Ölhandelsgesellschaft des russischen Ölkonzerns Lukoil, also ein Kenner des Öl- und Gasgeschäfts von innen. Herr Benini, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag, den 8. Jänner 2025 auf. In Russland sind alle auf Weihnachtsferien im Moment, weil ja die orthodoxen Weihnachten um 2 Wochen später als im Westen gefeiert werden. Aber ob es ein Jahr ist, wo es wirklich was zu feiern gibt, ist fraglich. Denn wenn man auf die Wirtschaft schaut, einmal abgesehen vom Ukraine-Krieg als solchem, als Tragödie als solcher, dann verheißt das Jahr nichts Gutes. Es werde das Jahr, in dem die Wahrheit auf den Tisch komme, heißt es da wie dort. Gemeint ist, dass die Folgen des Krieges noch weiter sicht- und spürbarer werden. Schon 2025 war ja eine Ernüchterung eingetreten, nachdem 2 Jahre zuvor ein Boom stattgefunden hat in den Jahren 2023 und 2024. 2025 kam das böse Erwachen. Die Stagnation ist da. Die Wirtschaft wächst nicht mehr. Und wenn sie wächst, dann am ehesten nur noch im Rüstungssektor. Und sehr schlecht sieht es auch auf dem für Russland sehr wichtigen Ölsektor aus. Herr Benini, Stichwort Öl. Aktuell denken wir da ja gerade an Venezuela, wo die völkerrechtswidrige Invasion durch die USA dazu geführt hat, dass die US-Ölkonzerne nun ins Land zurückkehren könnten. Und Venezuela verfügt über die größten Ölreserven weltweit. Damit steigt auf dem Markt oder stieg zumindest in den vergangenen Tagen auch die Befürchtung, dass eine stärkere Rückkehr venezolanischen Öls auf den Markt den Ölpreis, der ohnehin 2025 schon um fast 20% zurückgegangen ist und unter Druck steht, noch weiter absenken könnte. Das fürchten im Übrigen auch die Russen, denn man hat gesehen, am ersten Handelstag an der russischen Börse gingen die russischen Ölaktien, wenn zwar nur leicht, aber sie gingen zurück, während die US-Ölaktien nach oben schossen, aufgrund der Vorfreude wegen der Rückkehr nach Venezuela. Also hier haben wir eine Ungleichzeitigkeit. Es besteht in Russland eine gewisse Befürchtung. Fassen wir es zusammen. Was ist hier kurz- oder mittelfristig zu erwarten?
Zuerst zur Einordnung. Venezuela ist deswegen momentan aktuell, vor einem halben Jahr bei der 80-Jahr-Feier in Peking über die Befreiung vom Faschismus hat Trump gesehen, dass Xi, Modi und Putin dort recht vereint gestanden sind. Und da kam es in Amerika zum Strategiewechsel. Und man hat gesagt, wir gehen jetzt nicht auf Taiwan, sondern wir schauen, dass wir unseren Hinterhof wieder in die Hand kriegen, ja, unter Kontrolle bekommen. Und das war der Startschuss jetzt für das, was wir heute sehen. Venezuela ist für Amerika aus mehreren Gründen sehr interessant. Ja, das erste sind die Raffinerien, ja, die dort dieses Rohöl verarbeiten. Das ist für die, die sind für das gebaut. Ja, das sind einfach Hochkonversionsanlagen, die dieses wirklich schwere Rohöl, das sie ja mit anderem leichten Rohöl und Produkten vermischen müssen, damit es überhaupt fließen kann, ja, dass sie das verarbeiten können. Es war aber auch die Kontrolle über Venezuela wichtig für die Amerikaner, weil sie gesehen haben, dass die Venezolaner schon Ansprüche auf Guyana angemeldet haben. Und ExxonMobil war da sehr nervös, weil die dort momentan sehr stark fördern und sehr gute Gewinne machen. Und deswegen wollte man diese Kontrolle haben. Und das ist jetzt passiert, wird aber auf den Ölpreis per se keinen Einfluss haben, weil die Mengen, die hier kommen, sind zwar nett für die US-Raffinerien, aber sind international gesehen bescheiden. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind sowieso aufgrund von der OPEC-Plus-Politik momentan in einer Phase der Produktionsausweitung. Das heißt, wir erwarten dieses Jahr im Schnitt 2 Millionen Fass an Überschuss pro Tag. Ja. Das heißt Lagerbestandsaufbau. Ob da jetzt 150.000 Fass aus Venezuela dazukommen oder nicht oder mehr, also das spielt wirklich keine Rolle. Es ist geopolitisch eine entspannende Phase der Fokussierung der amerikanischen Politik auf den Hinterhof.
Alles klar. Zur Einordnung noch, die Venezuela kommt vielleicht auf 1% der globalen Ölförderung, wenn überhaupt im Moment. Die Russen zum Vergleich sind es bei 10%, die Amerikaner 13-14%.
Ja, also Venezuela hat momentan eine Produktion zwischen 500.000 und 1 Million Fass. Gerade in den letzten Monat war das ja relativ niedrig aufgrund des US-Embargos. Deswegen hat man ja jetzt eine Armada an Schiffen geschickt, damit die diese Lagerbestände, die jetzt sogar in Schiffen schon aufgebaut worden sind, dass man die entlastet. Ja? Weil einfach dort kein Speicher mehr da ist, damit man das Öl irgendwo hinbringt. Nicht? Und die Amerikaner wollen das haben. Warum? Weil sie nach der Enteignung von Hugo Chavez im Jahr 2007 verschiedene Schiedsgerichtsverfahren gewonnen haben und die wollen jetzt quasi bezahlt werden. Ja? Und die haben bis jetzt auf das Geld gewartet und teilweise hat Chevron dort arbeiten dürfen, eben unter der Prämisse, dass sie ihr Geld rauskriegen. Aber das ist quasi der Anspruch, wo Trump sagt, die haben unser Öl gestohlen, ja? Weil sie eben hier Schiedsgerichtsverfahren Zusprüche haben, die nicht bedient worden sind. Und das ist also sein Narrativ, wo er sagt, ja, da gehört mir was nicht.
Stellen wir den Konnex zu Russland her. Ja. In Venezuela selbst können die Amerikaner den Russen kaum schaden, denn die Russen haben dort auch nicht besonders großen Erfolg gehabt, glaube ich, bei ihrer Kooperation in Venezuela. Oder zumindest...
Man hat sich im Jahr 2020, ungefähr 21, hat sich die Rosneft dort verabschiedet, weil eben sich die Venezolaner auch nicht unbedingt an alles gehalten haben. Ja. Und dann hat man sich da wieder etwas distanziert. China ist weiterhin dort federführend im Geschäft geblieben.
Genau. Also den Russen können sie dort nicht schaden, aber indirekt möglicherweise langfristig jetzt vielleicht mit dem Ölpreis. Kurzfristig oder beziehungsweise auf anderer Ebene schaden die USA den Russen sehr wohl, weil sie ja Sanktionen gegen russische Ölexporte verhängt haben, schon Anfang 2025 die ersten und vehement ausgeweitet Ende November 2025, indem sie die zwei größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil sozusagen auf die Sanktionsliste gesetzt haben und den Export beschränken. Jetzt sieht man schon, dass vor allem die Preisabschläge, zu denen Russland sein Öl auf den Markt bringt, extrem gewachsen sind. Das heißt, das Öl ist nicht weniger geworden, sie liefern nach wie vor, aber bekommen weitaus weniger Geld dafür. Mhm. Da kann man sich jetzt Anfang 2026 nach knapp 4 Jahren Krieg fragen, von allen umfangreichen Sanktionen, die es seitens des Westens gegen Russland gab, sind jetzt die Ölsanktionen doch die wuchtigsten von allen?
Ja, sie sind jetzt wieder zurückgekommen. Also was wir gesehen haben im Oktober, November, zum Beispiel als Indikator, war, dass die Dieselmargen auch in Europa deutlich gestiegen sind. kann mich erinnern, es war hervorragend, zweimal im Oktober und im November hat das Ö1 Mittagsjournal das Thema beleuchtet, jeweils mit Experten, die nicht wussten, warum. Und sie haben keine Antwort darauf gehabt. Wir wissen nicht, warum ist der Dieselpreis so hoch. Ne? Das war die Phase, wo man eben die Litasco da hier am Markt ins Visier genommen hat. Ich sage jetzt die Litasco, weil die Rosneft hat international jetzt nicht so das Geschäft. Also wen hat das die Lukoil betroffen? Man hat jetzt quasi den Auslandsarm hier abgetrennt, der wird jetzt, da gibt es amerikanische Konzerne, die sich da hier mit einem Konsortium darum bemühen, das zu übernehmen. Das wird wahrscheinlich noch im Jänner stattfinden. Auf jeden Fall ist es auch so wie im Jahr 2022 schon, dass die Ankündigung von Sanktionen dazu führen, dass Verträge neu organisiert werden, Lieferketten neu organisiert werden. Und das führt natürlich im Markt zu Spannungen und zu Stress, ja, weil das müssen Verträge neu organisiert werden. Und das haben wir auch im vierten Quartal gesehen. Ja. Diese Differentials haben sich wieder normalisiert. Ja. Also die Dieselmargen sind jetzt wieder relativ normal. Diese Preisaufschläge sind nicht mehr da. Auch die großen Abschläge, was das russische Rohöl anlangt, die sehr deutlich waren. Also wir haben russisches Öl im November gehabt mit Preisen, da war ein Dreier davor, also kein Vierer, kein Fünfer, also in den 30ern. Ja.
$35 ja, eben. für ein Fass.
Ne? Jetzt dürften diese Preise wieder bei 50 sein. Also der Markt hat sich einigermaßen normalisiert. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, weil das einfach alles Zeit braucht, bis man das halt wieder neu organisiert. Ich glaube, das war es dann auch schon wieder. Natürlich, jeder Eingriff ja, von Amerika mit Sanktionen hat schmerzhafte Implikationen, brauchen wir nicht verneinen, weil das ist so. Es ist aber so, dass das Ganze jetzt schon mehr und mehr normal wird. Gerade in den BRICS-Ländern ja, hat man sich jetzt schon darauf eingestellt, dass man den Herrn Trump da ernst nimmt. Nicht? Er hat quasi einen Wirtschaftskrieg erklärt der ganzen Welt und jeder hat sich jetzt überlegt, na, wie gehe ich mit dem um? Die Europäer haben sich arrangiert, indem sie halt zahlen. Nicht? Also andere Länder haben gesagt, nein, auf das gehe ich nicht ein, ich zahle lieber Tarife, also Zölle. Und andere, wie die Chinesen, haben gesagt, aber mit mir nicht, wenn du das magst, dann mache ich das Gleiche gegen dich und dann kam es zu einem Patt. Ja. Und da sehen wir, das Interessante ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen Russland und Indien. Modi hat sich da nicht untergeordnet. Was wir gesehen haben, ist, dass am Anfang zum Beispiel Reliance, die also große, große Mengen an russischem Öl direkt von Rosneft auch gekauft haben, dass die zuerst einmal die Hände weggenommen haben davon. Das hat auch kurzfristig eben im Markt zu ziemlichen Druck geführt. Warum? Weil die Angst haben, dass wenn sie jetzt direkt von Russland Öl kaufen, dass von den Amerikanern sanktioniert werden und dann keine Dollarüberweisungen mehr tätigen dürfen. Und das ist halt der Hammer, nicht? Die haben aber mittlerweile angefangen, das ist Öl zu kaufen über Mittelsmänner. Ja, damit sind sie wieder sauber. Ja, und damit haben sie genau diese Umgehung wieder geschafft, nicht?
Also es wird halt für Russland teurer, nicht?
Natürlich. Immer. All diese
jede
Margen,
Umgehung kostet Geld.
Alle Margen kosten was, aber weil sie vorher gemeint haben, der Ölpreis und wem das wehtut, nicht? Also die Amerikaner haben momentan ein ideales Equilibrium. Ja, der Ölpreis ist so, dass er an der Tankstelle niedrig genug ist, dass die amerikanischen Autofahrer, sagen wir mal, glücklich sind. Ja, der Preis ist nicht so hoch. Ja. Wenn er aber niedriger geht, also unter 50, 55 Dollar, das ist so quasi die Marge, die die US-Konzerne brauchen zum Heben von dem Schieferöl. Ja. Und wenn es drunter geht, ja, dann werden gewisse Kosten nicht mehr berücksichtigt. Zuerst einmal die Finanzierungskosten und dann je tiefer, desto schwieriger wird's. Und dann wird's mühsam, ja, dass die Amerikaner ihre eigene Industrie damit glücklich machen. Deswegen glaube ich also, dass der Trump gar nicht so sehr das Interesse hat, dass er hier den Preis nach unten treibt, ja, weil dann hat er zuerst einmal zu Hause ein Problem, sondern er schaut, dass jeder diesen Kuchen, dass er den neu verteilt. Ja. Und das Interessante war, wie er den Chinesen gesagt hat, na, die Chinesen kriegen eh ihr Öl. Ja, wenn sie das,
aus Venezuela.
Ja, wie er nach dieser Übernahme gesagt hat, und die Chinesen kriegen auch. Warum? Weil die Chinesen haben vorfinanziert, nicht? Das heißt, die kriegen das halt, das Geld nur raus, wenn Öl kommt, ja? Und er hat quasi ihnen gleich gesagt, den Druck weggenommen und gesagt, nein, die kriegen eh ihr Öl, ja? Mhm. Also, es wird spannend, ja.
Herr Astroff, Sie wollten gleich was einwerfen.
Ja, ich möchte noch ergänzen, was der Herr Benigni geschildert hat, also diese relative Normalisierung des Ölmarktes bzw. des Preisabschlags für russisches Öl nach den im November verhängten Sanktionen gegen die zwei führenden Ölfirmen. Das ist im Prinzip auch ähnlich wie das zum Beispiel nach der Einführung des EU-Importembargos der Fall war. Ja, im Dezember 2022, genau. Wir können uns erinnern, da hat die EU ein Importembargo, also kein vollständiges, aber ein weitgehendes Importembargo für russisches Öl eingeführt. Und damals, also gleichzeitig wurde auch dieser berühmte Preisdeckel für die Öllieferungen in die Drittländer eingeführt, also im Wert von damals $60 pro Fass. Und damals haben wir auch also eine sehr ähnliche Dynamik gesehen. Also am Anfang hat sich der Preisabstand, also der Preisabschlag für russisches Öl gegenüber der, zum Beispiel der Benchmark Brent, massiv vergrößert, auch auf bis zu $20-30 pro Fass, allerdings nur für einige Wochen. Und dann allmählich hat sich dieser Preisabschlag wieder gesunken, nicht auf null, natürlich, es bleibt immer noch, also es blieb immer noch, aber also wurde ziemlich reduziert. Und ein bisschen ähnlich war das auch nach den Sanktionen, die im Jänner 25 von Biden verhängt wurden gegen das drittgrößte und das viertgrößte russische Unternehmen, also Surgutneftegaz und was war das zweite?
Gazprom Neft,
ja. Danke. Das war auch so ein bisschen ähnlich. Das heißt, es ist eigentlich nichts, es ist nichts wirklich Neues, was wir momentan beobachten. Ja.
Ich möchte da noch etwas tiefer gehen, Herr Benigni, denn dass die Einnahmen aus dem Ölexport für Russland rückläufig sind, darauf kommen wir etwas später noch im Detail zu sprechen, das ist einmal ein Faktum. Das wäre aber der kurzfristige Blick, wie sehr das Russland im Moment schadet. Aber ich schaue auf die russische Ölindustrie. Ist es nicht so, dass der doch signifikant oder wirklich relativ niedrige Ölpreis und dann die Preisabschläge allmählich dazu führen, dass russische Ölkonzerne immer weniger investieren können und der Spielraum hier geringer wird? Denn ist ja so, dass doch seit vielen Jahren die Öllagerstätten in Russland, die traditionellen und wichtigen Öllagerstätten entlang der, also in der Wolga-Gegend beziehungsweise in Nordwestsibirien, zum Versiegen kommen. Ja? Und dass man neue Lagerstätten suchen muss, das wird insgesamt teurer, sie werden schwieriger. Das ist dann entweder Tiefseebohrungen oder im arktischen Gebiet Bohrungen, wo Russland zumal ja auch die westliche Technologie braucht. Und hier gibt es ja auch Sanktionen. Also ist es nicht so, dass man hier mittellangfristig der russischen Ölindustrie massiv schadet? Wie stellt sich das für Sie dar?
Also langfristig ist richtig, ist das richtige Wort. Aber ich glaube, dass wir da weit davon entfernt sind, weil die Preise viel zu hoch sind. Ja. Also wir sind bei $60, ja, selbst wenn in Russland das bei 50 ist. Ich kann mich erinnern, wie wir die Diskussion darüber hatten, als wir im Jahr, wann war das mit der Corona-Geschichte, wo die Preise negativ waren. Ja. Die russische Produktion war auch damals nicht rückläufig. Ja. Also diese Wirtschaft ist sehr stresserprobt. Ja. Da sehe ich weniger das Problem und schon gar nicht jetzt, wenn das jetzt noch ein, zwei Jahre dauern würde. Natürlich, all along hat das natürliche Auswirkungen, ist gar keine Frage. Aber wenn Sie jetzt anschauen, der Krieg, wir haben jetzt seit Beginn des Krieges vielleicht 1 Million Fass an Produktion verloren. Ich würde sagen sogar, dass der größere Einfluss war im Produktenbereich durch die Beschädigung der Raffinerien, dass da eigentlich mehr an Wertschöpfung verloren gegangen ist, als dass man jetzt weniger Rohöl verkaufen kann. Und ja, also ich glaube nicht, dass man da jetzt großartig diesen Tanker, den russischen Tanker, der hier jetzt stoppen kann oder gestoppt hätte.
Herr Astroff, die Russen sind wirtschaftlich nicht am Boden und auf dem Ölsektor auch nicht aus dem Spiel, aber sie haben ein Problem. Und wahrscheinlich kann man sagen, dass sie inzwischen einen Berg von Problemen haben. Ich rede gar nicht von den reichen Russen, denn ich habe jetzt aufgeschnappt, die Financial Times hat analysiert, dass es so gut wie alle westlichen Luxuswaren in Russland zum Kauf gibt. Interessant ist nur, dass sie doppelt so viel kosten. Das wird auch nicht wehtun. Ein anderes Beispiel aus dem realen Leben, was alle Bürger betrifft, ein Beispiel 2025 wurden um 15% weniger neue BKW zugelassen bzw. gekauft und bei den LKW waren es überhaupt minus 53%. Das ist nur ein Schlaglicht, ein kleines Beispiel. Was ist da los, wenn wir es einmal kurz umreißen, und ist das erst der Anfang?
Naja, in erster Linie gibt es ein Problem mit sehr hohen Zinsen. Ja, das heißt, also Sie haben angeführt dieses Beispiel mit stark rückläufigen Autoverkäufen. Natürlich, der Automarkt leidet unter den hohen Zinsen ganz massiv, weil ein Großteil der Autokäufer wird durch Kreditaufnahmen finanziert oder wurde durch Kreditaufnahmen finanziert. So, nicht jeder kann sich leisten, Zinsen also ein von 20%, 25% oder meinetwegen sogar mehr zu zahlen. Das ist natürlich sehr, sehr viel, selbst wenn man berücksichtigt, dass die Inflation relativ hoch ist. Also momentan liegt sie so bei 6% ungefähr auf der Jahresbasis, also relativ hoch. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, dass, dann liegen die Realzinsen immer noch im zweistelligen Bereich. Ja, das heißt, das ist natürlich, das ist der Hauptfaktor momentan. Ja, und das trifft nicht nur für die Autoverkäufer zu, das trifft auch für langlebige Konsumgüter, das trifft auch für Immobilien, also alles, was über Kreditaufnahme finanziert wurde oder zum großen Teil durch Kreditaufnahmen finanziert wurde, das hat natürlich gelitten und diese Flaute sehen wir nach wie vor, während bei den zum Beispiel Grundnahrungsmitteln und so ganz so normalen Gütern da sehen wir wenige Effekte, weil eben diese Güter natürlich nicht durch Kreditaufnahme, sondern durch Löhne und Einkommen finanziert werden, also Pensionen und so weiter. Und die liegen immer noch im positiven Bereich. Das heißt, die Jahresdynamik liegt immer noch im positiven Bereich, hat sich zwar auch abgeflacht, ja, aber liegt immer noch im positiven Bereich. Und wir sehen auch, also der Konsum insgesamt ist immer noch, wächst immer noch. Nicht so stark wie früher, aber wächst immer noch.
Unsere Eingangsfrage war ja, ob Putin mit seinem Krieg und mit den dadurch provozierten Sanktionen die russische Wirtschaft sukzessive und im Jahr 2026 endgültig umbringt, was auch immer das heißt, aber formulieren wir es einmal so. Und ich möchte das jetzt in ein paar Punkten durchgehen. Wir haben vom Ölpreis gesprochen, beziehungsweise von den Einnahmen aus dem Ölexport. Und da ist es so, dass im Jahr 2025 in den ersten 11 Monaten die Einnahmen um 22% zurückgingen, also um 84 Milliarden Euro weniger Einnahmen. Das ist kein Klacks fürs Budget. Andererseits ist es so, dass der Anteil der Öleinnahmen an den Gesamteinnahmen des Budgets inzwischen unter 25% beträgt. Früher waren das 40%. So gesehen ist auch das etwas relativ, womit im Staatshaushalt die anderen Steuern weitaus mehr an Relevanz gewonnen haben. Und jetzt sieht man, dass Putin ab 2026 jetzt die Steuern weiter erhöht und durchaus massiv erhöht. Und das heißt, er sucht doch krampfhaft neue Einnahmequellen. Und er sozusagen rafft sie dort zusammen, wo er sie nur kriegen kann. Das sind Akzisen werden erhöht, der Mittelstand wird interessanterweise stark belastet, mehr Sozialabgaben auch, höhere Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wurde mit Jahresbeginn auf 22% erhöht. Wenn man das natürlich in den EU-Schnitt einordnet, ist es ungefähr diese Höhe, 21,8 sind es im EU-Schnitt. Und es gibt EU-Länder, die weitaus höhere haben. Ich habe mir das angesehen, in Schweden sind es 25%, in Ungarn 27%. So gesehen ist auch das relativ, aber es ist dennoch eine Erhöhung. Und interessant ist vielleicht das Gesamtpaket, dass dort wieder an Schrauben gedreht wird, um mehr zu mehr Geld zu kommen. Auch mehr Staatsanleihen, die er ausgibt. Wird er genug zusammenbekommen und wie groß ist sein Spielraum? Denn es stellt sich bei den Steuereinnahmen ja auch die andere Frage, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst und sie wächst de facto nicht mehr. Wie sollen denn die Steuern sozusagen mehr werden, wie soll das zusammenspielen?
Naja, das ist natürlich ein Problem. Wenn es kein Wirtschaftswachstum gibt, dann kann man höhere Steuereinnahmen entweder durch höhere Inflation oder höhere Preise bekommen oder durch höhere Steuersätze. Ja, und Sie haben angesprochen, zum Beispiel die Mehrwertsteuer wurde um 2 Prozentpunkte angehoben, von 20% auf 22% und alle anderen Maßnahmen, die Sie aufgelistet haben. Ja, es ist natürlich, das stimmt alles. Aber der anderen Seite, man darf nicht vergessen, dass trotz allem, also die Budgetdefizite, die Russland momentan verzeichnet, die sind im internationalen Vergleich nicht besonders hoch. Also für 25 Rechner, es gibt noch keine endgültige Zahl, soweit ich weiß, aber also das Finanzministerium hat mit 2,6% des BIP gerechnet. Mhm. Ja, diese 2,6%, das ist für russische Verhältnisse viel. Also für russische Verhältnisse ist es ein hohes Budgetdefizit. Noch war es nur 22, im Jahre 2020, Entschuldigung, also während der Corona-Pandemie, ja, da lag das Budgetdefizit über 3% des BIP. Aber im internationalen Vergleich ist es nicht besonders hoch. Also zum Beispiel im Euroraum liegt, also im Durchschnitt der Länder des Euroraums, liegt das Budgetdefizit bei über 3%. Ja, das heißt, das ist alles relativ. Es ist nur so, dass die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger in Russland, sie haben sich immer bemüht, Budgetdefizite so gering wie möglich zu halten.
Ja, also man ist gebrannt aufgrund der Krisen auch, nicht?
Genau, hier, es gab frühere Krisen, es gab natürlich diese Geschichte mit dem Staatsbankrott im Jahre 1998, ja, also diese Krise hatte so wirklich gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch den Lebensstandard und so weiter und so weiter. Das sitzt alles im Hinterkopf, ja, also nicht nur von den wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern, sondern auch von Putin selber. Das hat er auch irgendwann zugegeben. Das heißt, man versucht wirklich, die hohen Budgetdefizite zu vermeiden. Das ist das eine. Und das andere, also der andere Grund, warum man das tut, das ist die Tatsache, dass Kredite aufzunehmen, also von den Banken, also die Renditen für die Anleihen, für die Staatsanleihen, sie sind sehr hoch. Aufgrund dessen, dass die Zinsen allgemein sehr hoch sind. Ja.
Das heißt, der Schuldendienst ist einfach stark gestiegen. Wenn ich richtig sehe, sind das, glaube ich, 8% inzwischen 8% des Budget, der Budgetausgaben. Nicht?
Genau, 8% der Ausgaben des föderalen Budgets, wobei das föderale Budget bei ca. 20%, ich glaube knapp unter 20% des BIPs liegt, ja. Ja, das ist natürlich nicht wenig, ja. Selbst wenn die öffentliche Verschuldung eigentlich auch sehr niedrig ist im internationalen Vergleich, führen die hohen Zinsen, also die höheren Renditen für die Staatsanleihen dazu, dass der Schuldendienst hoch ist. Und das möchte die Regierung natürlich vermeiden.
Man könnte ja fast sagen, oder ich weiß, wie weit Sie zustimmen, dass Putin mit dem Krieg und mit den massiven Ausgaben für den Krieg, wofür er ja auch die Reserven hernimmt, die vorher angehäuft wurden, eine gewisse Tradition der stabilen Staatsfinanzen verlassen hat und einen riskanteren Weg eingeschlagen hat. Denn vorher hatte man riesengroße Reserven erstens, man hatte immer einen Budgetüberschuss oder zumindest ein ausgeglichenes Budget. Also wie Sie gesagt haben, aufgrund der Krisen war man auf dem Pfad, hier Stabilität reinzubringen, weil man Angst hatte, dass man ohnehin sehr anfällig ist aufgrund der Rohstoffabhängigkeit. Ja? Und mit dem Krieg hat er hier einen riskanteren Weg eingeschlagen. Deswegen nochmal die Frage, kann es noch sehr riskant werden?
Also das stimmt, es ist schon ein etwas riskanterer Weg, aber man muss auch bedenken, dass es ein riskanterer Weg verglichen mit einer Politik, die übertrieben vorsichtig war. Ja, das heißt, über Jahre oder über Jahrzehnte, also Sie haben angesprochen, die Budgetdefizite wurden nach Möglichkeit vermieden, beziehungsweise in vielen Jahren hat Russland sogar Budgetüberschüsse erwirtschaftet. Das hatte natürlich positive Folgen, indem die Staatsverschuldung auf ein sehr niedriges Niveau gebracht wurde. Es wurden fiskalische Reserven aufgebaut und so weiter. Das ist auf der einen Seite, ja, Stabilität war schon da. Auf der anderen Seite, diese extrem restriktive Fiskalpolitik hat dazu geführt, dass die dass viele Ausgaben, die eigentlich notwendig für die Wirtschaftsentwicklung, ja, für die Infrastrukturentwicklung, für die Investitionen in den Bildungsbereich, in den Gesundheitsbereich, diese ganzen Investitionen sind ausgeblieben oder zum großen Teil ausgeblieben. Ja. Und das erklärt auch zum großen Teil, warum die russische Wirtschaft jahrelang so schleppend gewachsen ist. Also in den 10 Jahren vor dem Krieg ist die russische Wirtschaft im Durchschnitt um circa 1% oder sogar weniger als um 1% pro Jahr gewachsen.
Quasi Stagnation.
Das ist praktisch eine Stagnation, vor allem für so ein Land wie Russland, weil natürlich Russland ist kein so besonders reiches Land. Das heißt Potenzial, also es gibt oder es gab zumindest Potenzial dafür, dass die Wirtschaft etwas schneller wächst, ja, als diese 1%, ja.
Weil wir schon bei der Frage von Stabilität und Labilität sind. Ich habe vorher erwähnt, dass die Einnahmen aus dem Ölexport weniger als 25% der Gesamteinnahmen des Budgets ausmachen. Das ist weniger als früher, womit auch mehr Stabilität da ist, weil man nicht mehr so sehr dem internationalen Ölpreis ausgeliefert ist. Dennoch ist man in Russland immer nervös, wenn sich beim Ölpreis was tut. Das ist, glaube ich, in der DNA inzwischen eingeschrieben. Und an Sie, Herr Benigni, die Frage. Der Ölpreis war 2025 unter Druck, also fast 20% fiel er aufgrund der Produktionsausweitung in Saudi-Arabien, also innerhalb der OPEC Plus. Vor allem Saudi-Arabien und 2026. Er wird unter Druck bleiben? Wird er unter Druck bleiben? Wird er unter Umständen weiter sinken oder wird er ganz sicher nicht steigen?
Nicht einmal das kann man sagen, nicht? Also rein von Angebot und Nachfrage her müsste der Preis eigentlich tendenziell Richtung $50 gehen.
Also nochmals um $10 circa.
Rein theoretisch, runter, ja. Es ist natürlich jetzt schon dieser Bereich, wo es an amerikanischen Firmen in erster Linie wehtut. Natürlich jeden anderen auch, ja, aber dort, wo die Investitionen rückläufig sind, ja, also in Amerika sieht man das sofort, ja, dass jetzt die Preise, also die Investitionen schon zurückgestellt werden. Aber natürlich ist das überall ein Thema. Schauen Sie, wir haben letztes Jahr gegenläufige Entwicklungen gehabt. Das eine ist die Ausweitung der Produktion in OPEC Plus. Rein von dem her hätte man gesagt, ne, der Ölpreis muss ja eigentlich fallen, warum fällt er nicht? Ja? Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine bemerkenswerte Kehrtwende bei der Internationalen Energieagentur feststellen müssen. Die hat ja vor 3 Jahren gesagt, man möge aufhören, in Öl und Gas zu investieren, nicht? Und was die nur nicht bedacht haben dabei ist, dass der natürliche Abfall, also der Natural Decline in der Ölproduktion macht jedes Jahr ungefähr 3,5-5% aus, nicht? Das heißt, wenn ich jetzt nichts mache, ja, und ich lasse mein Ölfeld im Schnitt weltweit normal weiterlaufen, dann habe ich am Ende des Jahres so ungefähr 3-5% weniger Output, weil ich einfach ständig investieren muss, damit ich das Förderniveau halten kann.
Und so schnell fällt die Nachfrage nicht.
Ne? Die Nachfrage fällt nicht so schnell, sondern die internationale Energieagentur musste zugeben, dass ja die Nachfrage weiter steigen wird, nicht? Und da hat sie sich ja massiv ins Ausgestellt, ja, weil alle Analysten, die ich kenne, haben gesagt, das ist nicht realistisch, ja, was sie da hier an Ideologie von sich geben, weil der Markt, wenn er sich verändert, aufgrund von mehr Investitionen in Erneuerbaren, was auch immer, dass es einfach eine Zeit braucht, ja, bis international gesehen, ja, sich diese Angebots- und Nachfrageströme verlagern. Und das geht nicht so schnell, wie man sich das halt wünschen würde in gewissen politischen Bereichen. Und das heißt, da kam letztes Jahr eben diese Kehrtwende und auf einmal haben sie gesagt, na bitte investiert, weil das Ganze ist geht sich sonst nicht aus. Nicht? Natürlich kann man sagen, dass das zusammenhängt mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus, weil da hat man schon mit der IEA mal ein ernstes Wort gesprochen und danach kam eben diese Kehrtwendung. Aber das hat auch in der Mentalität der Marktteilnehmer eine gewisse Balance hergestellt. Auf der einen Seite mehr Angebot, ja, die Lagerbestände werden sich jetzt teuer wahrscheinlich um 2 Millionen Fass pro Tag im Schnitt aufbauen. Aber auf der anderen Seite kommt ja auch immer die Psychologie dazu, nicht? Wir haben jetzt durch Donald Trumps Politik eine massive Zunahme der Instabilität in den Erwartungshaltungen. Alles, was man vorher einigermaßen als stabile Einschätzung festgestellt hat, ist heute nicht mehr relevant. Ja, das Einzige, was stabil ist, ist, dass die europäischen Politiker eine Politik fahren, die hofft, dass er irgendwann wieder mal nicht mehr Präsident ist und dann wird sich alles wieder ändern. Nur diese Politik ist auch nicht sehr, wie soll man sagen, von Zuversicht geprägt, ja, weil bis dahin dauert es noch ein paar Jahre und bis dahin muss man auch agieren. Man kann nicht nur warten und hoffen, dass es besser wird, nicht? Und da merkt man schon, also dass die Instabilität, die jetzt von Amerika ausgeht, überall seinen Schatten vor sich herwirft. Und dementsprechend sieht man auch die Verunsicherung. Und die Verunsicherung wird immer in erster Linie im Goldpreis wieder gespiegelt, der ja momentan bei neuen Rekordwerten über 4.400 Dollar ist. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die Warenmärkte insgesamt das reflektieren, nicht? Also ich würde sagen, heute 60 Dollar. Mit der Inflation der letzten Jahre war vor ein paar Jahren noch 50 Dollar. Ja? Das heißt, in Wirklichkeit ist ja der Markt eh schon niedrig, ja? Und man traut sich, das ist nicht richtig gehend zu verkaufen, weil man sagt, naja, es brauchst nur morgen irgendwo eine kriegerische Auseinandersetzung, die Lieferströme werden auf einmal gestört und sofort muss man wieder reagieren. Und dementsprechend ist also keiner momentan bereit, wirklich da nur Angebot und Nachfrage zu beurteilen, sondern man hat eben diese Verunsicherung. Ja.
Damit wird es labil bleiben, nicht?
Deswegen wird es labil bleiben und ich fürchte, es wird sich nicht so schnell ändern, weil ich sehe auch nicht, dass sich die Politik irgendwie normalisiert. Nicht.
Gut, dieses Risiko hat Russland weiter. Ein hausgemachter Punkt für die schwierige Lage in der Wirtschaft ist ja, und damit komme ich zu dieser Frage zurück, ob Putin die Wirtschaft umbringt, ist ja, dass er ganz massiv Privatfirmen zusetzt. Durch den hohen Leitzins können die Privatfirmen keine Kredite aufnehmen oder ganz schwer Kredite aufnehmen. Die Staatskonzerne, vor allem die Rüstungskonzerne, kriegen subventionierte Kredite. Damit haben sie den Vorteil, das einzige Wachstum oder weitgehend das Wachstum, vor allem in der Industrie, kommt ja nur noch aus dem Rüstungsbereich. Und alle anderen, die Privaten, haben ein Problem. Dazu kommt in Russland eine große Tradition, die jetzt wieder aufgelebt ist, dass man natürlich nicht so wenige Privatfirmen enteignet hat. Einerseits, um sie zu verstaatlichen, andererseits, um sie genehmen Leuten, also Kreml-nahen Leuten, meinetwegen auch Geheimdienstleuten zuzuschanzen. Wobei immer die Frage auftaucht, woher weiß ein Geheimdienstmann, wie man einen Betrieb führt? Das ist eine sehr große Frage in Russland. Das heißt, das ist nicht unbedingt zukunftsverheißend. Ein Unternehmer hat mir das so geschildert, es ist eine Lose-Lose-Situation, wenn man sie enteignet und diesen Leuten zuschiebt. Eine Frage jetzt an Sie, Herr Astrow. Dadurch, dass es eine große Attacke gibt auf die Privatunternehmen, ist das folgenschwer für die russische Wirtschaft?
Ja, das ist natürlich schon, das ist schon ein Grund zur Sorge. Das ist gar keine Frage. Attacke auf, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu drastisch formuliert. Also natürlich diese ganze Enteignung und so weiter, das kann man schon als Attacke bezeichnen. Das ist gar keine Frage. Was die hohen Zinsen betrifft, ich glaube nicht, dass es eine bewusste Attacke ist. Ja, das ist ganz einfach die Tatsache, dass es gibt so ein Inflationsziel in Russland, weil Russland, so wie die meisten Länder mittlerweile in der Welt, hat so ein Inflation-Targeting-Regime, also hat ein Inflationsziel. Dieses Inflationsziel liegt bei 4%. Ja, das ist mehr, natürlich mehr als zum Beispiel im Euroraum. Im Euroraum sind das 2%. Aber für russische Verhältnisse ist das eigentlich ein relativ ein niedriger Wert, so ein ziemlich niedriger Wert. Und so gesehen, also das heißt, die Politik der Zentralbank, der russischen Zentralbank, ist eigentlich darauf ausgerichtet, alles zu unternehmen, um die Inflation nahe diese 4% zu bringen.
Ist aber der verzweifelte Kampf, scheint mir das, nicht?
Naja, da hat die Zentralbank schon ziemliche Erfolge erzielt, muss man schon sagen, weil noch Anfang des Jahres, man darf nicht vergessen, da lag die Inflation bei 10% oder
ja, über 10%. Aber solange die Budgetausgaben für den Krieg so hoch bleiben, wird das bleibt es ein schwieriges Unterfangen, oder nicht? Oder ist es so, wie Putin sagt, wir haben bewusst ein Wirtschaftswachstum von 1% in Kauf genommen, damit die Inflation runtergeht?
Ja, ich glaube schon, dass zum Beispiel die Zentralbankchefin, die hat schon damit gerechnet, dass es zu einem massiven Einbruch des Wirtschaftswachstums aufgrund der sehr restriktiven Geldpolitik kommen wird, ja, und wahrscheinlich auch und wahrscheinlich die russische Wirtschaft wird auch in einer Situation einer Stagnation landen, ja, das, ich glaube, das war schon mit eingerechnet, das war schon kalkuliert. Also so gesehen, zum Beispiel, wenn die Zentralbankchefin Elvira Nabiullina oder auch der Präsident Putin selber, wenn sie über diese kontrollierte weiche Landung sprechen, dann glaube ich schon, dass sie das auch meinen, weil das war wirklich so, das war eigentlich prognostizierbar, ja. Es war eher erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis diese Landung kam. Weil diese Zinsen so bei im zweistelligen Bereich oder nahe 20%, die lagen schon seit einiger Zeit auf dem hohen Niveau. Und es hat trotzdem ziemlich gedauert, bis es zu einer deutlichen Abkühlung der Nachfrage gekommen ist.
Also hier sind wir doch, glaube ich, bei des Pudels Kern in einem Zentralproblem drinnen, oder? Die Inflation und der Kampf dagegen. Denn restriktive Geldpolitik klingt so schön, wenn man es aber jetzt mit Ziffern, Zahlen ausdrückt. In Russland sind das aktuell 16%. Wir waren zwar zwischenzeitlich über 20% und inzwischen hat es gesenkt auf 16%, aber 16% heißt, ich nehme einen Kredit auf und werde wahrscheinlich knapp 20%, unter 20% kaum kriegen, nicht? Also ist hier der Schlüssel des Problems zu Hause.
Also ich würde es so sagen.
Am Ende muss man ja sagen, irgendwer ist ja schuld an der ganzen Sache. Und Strategen beziehungsweise Kremlinologen oder wer auch immer, Leute dieser Art, die denken ja schon darüber nach, wen wird man denn am Ende die Schuld für eine Misere geben? Das heißt, diese Suche findet ja auch sehr wohl inzwischen schon statt.
Ja, na sicher, das stimmt schon. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch sagen, zum Beispiel, es gibt ein regierungsnahe Wirtschaftsforschungsinstitut. Es wird übrigens vom Bruder vom derzeitigen Verteidigungsminister Belousov geleitet, ja. Und dieses Institut hat diese Hochzinspolitik der russischen Zentralbank stets kritisiert. Und zum Beispiel von diesem Institut stammt auch diese bekannte, zumindest in Russland eine bekannte, ziemlich bekannte Stellungnahme, dass die hohen Zinsen der russischen, die eigentlich durch die Politik der russischen Zentralbank verursacht sind, haben der russischen Wirtschaft mehr geschadet als die Sanktionen. Ja? Und wenn Sie mich fragen, dann glaube ich schon, dass es auch stimmt. Also zumindest kurzfristig. Ja? Langfristig werden also ich habe immer gesagt, die Sanktionen, die wirken so ein bisschen wie ein schleichendes Gift, ja, aber das sozusagen das volle, also die volle Auswirkung der Sanktionen, also vor allem von diesem beschränkten Zugang zu westlichen Technologien, wird sich erst allmählich, erst langfristig entfalten. Ja, aber kurzfristig, also wenn wir wirklich über den Zeitraum von einem Jahr oder so meinetwegen anderthalb Jahren reden, dann sind diese hohen Zinsen vor allem an der derzeitigen Wirtschaftsflaute schuld. Und so gesehen, es stimmt zwar, es gibt viele in Russland, die die ganze Schuld auf die Zentralbank schieben, ja, aber aus meiner Sicht auch zu Recht.
Jetzt ist es so, Putin ist ja ein schlauer Fuchs rhetorisch und sagt, naja, das langsamere Tempo ist gut, dafür haben wir mehr Qualität. Oder er rechnet so, dass er die letzten vergangenen 3 Jahre zusammenzählt beim Wirtschaftswachstum, dann kommt er auf knapp 10% und sagt, na Leute, Entschuldigung, bei uns wächst sie weiter stärker als im Westen. Also er kann das ganz gut hindrehen für sein Auditorium, im Inland. Aber dass die Wirtschaft in eine Stagnation geschlittert ist, ist inzwischen ein Faktum. Jetzt haben Sie schon erwähnt, das Jahrzehnt vor dem Krieg oder knappe Jahrzehnt war davon gekennzeichnet, dass im Schnitt die Wirtschaft pro Jahr nur noch mit 1% gewachsen ist. Man spricht nicht zufällig von einem verlorenen Jahrzehnt. Jetzt gibt es Leute wie zum Beispiel Herr Inosemtsev, der war früher mal kurzzeitig Kreml-Berater, ein Ökonom, der sagt, es könnte das zweite Jahrzehnt der Stagnation jetzt gestartet haben, womit man am Ende vielleicht sagen muss, es ist nicht nur ein verlorenes Jahrzehnt, sondern eine verlorene Epoche, bis die dann dauern kann, bis zu Putins Tod oder bis zu Putins Ausscheiden aus dem Amt, die inzwischen nur unterbrochen war durch den Boost, den die Wirtschaft durch die Kriegsausgaben bekommen hat. Was sagen Sie dazu?
Also das Risiko eines solchen Szenarios ist sicherlich da. Ja, und vor allem zum Beispiel, was mir zum Beispiel Sorgen macht, das ist der Rückgang der Investitionen. Also wir haben schon gesehen, also am Anfang gab es noch, also in den Jahren 23, 24, da gab es noch ein ziemlich hohes Wachstum von Investitionen, und ich rede jetzt natürlich über Bruttoanlageinvestitionen. Ja. Und momentan sehen wir praktisch eine Stagnation. Also wir haben jetzt die Zahlen zum Beispiel für das dritte Quartal 25. Die Bruttoanlageninvestitionen sind leicht gesunken sogar auf Jahresbasis. Und wenn wir uns die ersten drei Quartale, also Jänner bis September 25, anschauen, dann haben die Investitionen praktisch stagniert. Und natürlich, das ist keine positive Meldung, wenn man sich die mittelfristigen Wachstumsaussichten anschaut, dann die Tatsache, dass die Unternehmen sind, also nicht mehr investieren, ja, oder die Investitionen zurückgehen, natürlich, das ist keine gute Nachricht für das Wachstum, weil wenn die Unternehmen nicht investieren, woher soll das Wachstum kommen? Ja, weil die Arbeitskräfte sind eher knapp, also die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor sehr, sehr niedrig, also bei circa 2%. Das ist praktisch das Niveau einer Vollbeschäftigung. Ja, das heißt, man muss natürlich investieren. Und vor allem in Technologien, also arbeitssparende Technologien und auch Technologien, die sozusagen eine höhere Arbeitsproduktivität ermöglichen, ja. Und das haben wir nicht gesehen, also nicht einmal in den Boomjahren 23 und 24. Ich hab angedeutet, es gab einen Investitionsboom, aber das waren nicht die Investitionen in arbeitssparende Technologien, ja. Also das waren keine Investitionen in Maschinen und Ausrüstung. Ja, das waren so andere Investitionen, zum Beispiel Militärinvestitionen in die Militärinfrastruktur, also zum Beispiel auch in die heimische Software, dadurch, dass viele westliche Unternehmen sich zurückgezogen haben und so weiter und so weiter. Das hat alles mit höheren Arbeitsproduktivität eigentlich wenig zu tun. Und ein Wachstum ohne steigende Arbeitsproduktivität wird ja nicht möglich sein.
Es gibt manche, die sagen, es ist der ideale Sturm für Russland, was wahrscheinlich übertrieben ist. Ich würde mal sagen, ich traue mich es so zu formulieren, es ist die ideale Stagnation, die idealen Voraussetzungen für eine Stagnation und möglicherweise langfristig. Worauf muss man sich einstellen? Können Sie es auf den Punkt bringen? Worauf sollten wir 2026 achten bei der russischen Wirtschaft? Was könnten die Kennzahlen sein, die auf eine kritische Entwicklung hindeuten oder die anzeigen, wo, wie es weitergeht?
Naja, also das eine ist natürlich das Risiko von Pleiten. Ja, weil dadurch, dass der Schuldendienst so hoch ist für viele Firmen, also die Zinsen sind hoch, natürlich dementsprechend müssen die Firmen auch sehr viel für die ihren Profiten dafür verwenden, um ihre Schulden zu bedienen. Ja, also mittlerweile, glaube ich, fast 40% der Profite werden für den Schuldendienst ausgegeben. Ja. Ob sich das alle leisten können und vor allem diejenigen Firmen, die keine Profite machen oder niedrige Profite natürlich, das wird schon ein Problem sein. Und je länger dieses hohe Zinsniveau anhält, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Probleme sich häufen. Ja, das heißt, die Anzahl der Pleiten wird, glaube ich, zunehmen. Ja, also natürlich, die großen Firmen, also die too big to fail, die werden immer sie können immer mit einem Rettungsschirm vom Staat rechnen. Natürlich, also Gazprom wird nicht pleite gehen, Rosneft wird nicht pleite gehen, das ist ganz klar. Auch zum Beispiel die Eisenbahnen werden nicht pleite gehen, weil sie werden immer eine Unterstützung bekommen. Aber so die kleineren Firmen können, also mittelständischen Unternehmen können damit natürlich nicht rechnen. Ja, das heißt, das ist, glaube ich, so kurzfristig, kurz bis mittelfristig wäre das wohl die größte Gefahr.
Jetzt frage ich Sie noch abschließend, Herr Benigni. Es ist so, dass Trump mit der Intervention in Venezuela seine Macht auf dem Ölsektor signifikant ausgeweitet hat. Es gibt Schätzungen, dass er inzwischen über 40% weltweit der weltweiten Produktion einen direkten oder indirekten Einfluss hätte. Also wenn man da Kanada dazu zählt, jetzt ist es so, was ich vorher erwähnte, dass die Saudis in seinem Sinne agierten 2025, indem sie die Produktion ausgeweitet haben. Das war ja auch zum Schaden Russlands. Seine Macht ist hier gestiegen. Hat er damit auch größere wirtschaftliche Hebel gegen Russland in der Hand?
Also in erster Linie schauen wir uns einmal Saudi-Arabien an. Ja. Saudi-Arabien ist in Vorleistung getreten, ja, wenn man möchte den Druck weghaben. Ja. Aber in Wirklichkeit erwartet man sich im Gegenzug ja auch etwas, nicht? Man erwartet sich zum Beispiel, dass dieser Friedensprozess im Nahen Osten, dass der auch wirklich vorangetrieben wird. Und da ja, muss er eigentlich jetzt liefern. Ja. Das heißt, da muss ich sagen, man kann immer fordern, ja, man kann sehr viel nachher sagen und so, aber irgendwann muss man liefern, ja. Und da ist er nicht so gut. Ja. Er ist jemand, der macht gerne Deals, schnelle Deals, aber das ist das Umsetzen, ja, da ist er jetzt noch nicht so gut. Er wird jetzt Iran wahrscheinlich wieder angreifen, also gemeinsam mit Israel, davon können wir ausgehen, das wird in den nächsten Tagen passieren. Das heißt, da versucht jetzt wieder, wenn wir wollen, etwas zu vollenden. Ja, jetzt hat er es dann endlich geschafft. Also das ist sein Ziel, ja, dass er sagt, so, jetzt habe ich da endlich für Ruhe geschafft. Die Saudis wollen aber im Endeffekt eine gewisse Sicherheit im Mittleren Osten. Ja. Und wenn er jetzt da reinbombt, ja, dann ist das eigentlich das Gegenteil, nicht? Weil die Sicherheit ist nicht durch Instabilität. Ja. Und ein Regime-Change in Venezuela oder ein Regime-Change im Iran, ja, ist schwierig. Ja. Deswegen hat er in Venezuela jetzt nicht die Machado unterstützt, ja, und gesagt, jetzt soll sie sofort in Amt und
Würden kommen. Also die Oppositionelle.
Ja, die Oppositionelle, sondern er hat die Rodriguez dort quasi installiert, weil er möchte das bestehende Regime verwenden, dass es hier in Ruhe weitergeht, dass er seine Geschäfte machen kann. Und erst wenn er das einigermaßen im Griff hat, muss man sehen, dann eventuell, ja, dass er hier der Demokratiebewegung hilft, nicht?
Aber Hebel gegen Russland sind größer geworden?
Die Hebel sehe ich da nicht. Ja. Der große, große internationale Kampf, den wir sehen, und das schon das ganze letzte Jahr, ja, ist eine verstärkte Zusammenarbeit im BRICS-Bereich. Ja. Und das, was er mit seinem Wirtschaftskrieg und seinen Zöllen und all dem wirklich erreicht hat, ist, dass sich diese Länder in einem sicher sind. Ja, sie lassen sich von ihm nicht vorführen. Und das, der Gradmesser für mich ist der Modi in Indien. Ja. Der Modi hat jetzt nicht nachgegeben. Ja. Er ist bereit, 50% an Zöllen zu zahlen, weil er eben sich nicht vom Trump vorschreiben lässt, von wem er das Öl kauft. Ja. Er kann zwar private Firmen jetzt über diese Dollarüberweisungen hier, wenn sie wollen, erpressen, aber der Staat Indien sagt, also wir machen, was wir wollen. Und da sieht man schon, dass er es geschafft hat, quasi diese drei großen Spieler mit China, Indien und Russland zusammenzuschweißen. Und es gibt sehr viele mehr. Also es hat jetzt, die BRICS haben ja jetzt mittlerweile 42% weltweit vom GDP im Vergleich zu den G7, die nur 28% haben auf Kaufkraftparität. Aber ja, das bedeutet, sein großes Problem, ja, ist jetzt eigentlich ein Problem der Refinanzierung. Ja. Natürlich ist der Dollar heute mit Abstand die größte Weltwährung, aber er hat auch mit Abstand die größten Schulden. Ja. Und das ist nicht mehr ein absolutes Spiel, sondern es ist jedes Monat eine Frage, wie refinanziere ich? Und da kommt jeder Abfall, ja, von Ländern, die miteinander nicht mehr in Dollar handeln, sondern jetzt in ihren eigenen Währungen. Das kommt wirklich zur Unzeit für ihn. Und wenn Sie mich fragen, ist es das bestimmende Thema dieses Jahres, ja, dass auf der einen Seite die BRICS haben jetzt auch ihre Währung, diese Unity, ja, heißt das, sind gerade im Testlauf, ja, für seine digitale Währung für alle zusammen. Die ist noch nicht so weit. Ja. Sie handeln momentan auf bilateraler Basis mit ihren eigenen Währungen. Nur eins sehen wir ganz klar, je dominanter und aggressiver der Trump wird, ja, er versucht, seine Macht quasi auszudehnen und alle anderen zu nötigen, ob es für territoriale Dinge, ob er für Handel oder was auch immer ist. Aber das hat einen Grund. Ja. Er merkt schon richtig, dass ihm quasi das Geld ausgeht und dass er dieses Werkel nicht mehr im Betrieb halten kann, wenn nicht die Leute sich ihm unterordnen. Und da sehen wir jetzt diesen großen Kampf, wo die BRICS-Länder sich mehr und mehr zusammenrotten und sagen, na, da machen wir nicht mit. Sie haben keine anderen Gemeinsamkeiten, außer dass sie sagen, sie wollen auf einer, sage ich, fairen Basis miteinander handeln und sich nicht dominieren lassen. Und genau das ist der Hegemonieanspruch der Amerikaner, wo sie sagen, nein, wir sind die Führer und wir machen und jeder muss sich unterordnen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das Thema, wo die Amerikaner versuchen jetzt ihre Markierungen zu machen und wo die anderen versuchen, hier Widerstand zu leisten.
Man könnte vielleicht abschließend sagen, die westlichen Sanktionen, die Wirtschaftshebel gegen Russland sind beschränkt, wie wir seit 4 Jahren sehen. Am meisten schaden sich die Russen immer noch selbst mit gewissen Aktionen bzw. Maßnahmen, schaden der eigenen Wirtschaft selber am meisten. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und verweisen schon auf die nächste in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen in und um die russische Wirtschaft widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Meine Herren, ich danke Ihnen fürs Teilnehmen.
Danke.
Allen Ihnen noch schönen Tag.